Willkommen zu den Berichten aus Panoptopia, dem Podcast zur Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft.
Und mal nachlesen können, den auch unsere Gäste, die wir gleich vorstellen werden, gelesen haben. Er geht über Überwachungskapitalismus und ist von Shoshana Zuboff, ein Text, der eine Theorie entfaltet, die sie in einem sehr dicken Buch nochmal geschrieben hat. Der Text ist leichter zugänglich und kürzer. Und wenn Sie Lust haben, diesen Text im Nachklapp dieses Films noch zu lesen, dann können Sie das über diese beiden URLs tun und mit uns mitdiskutieren.
Also herzlich willkommen zur Nummer 11. Ausgabe der Berichte aus Panoptopia. Heute mit dem ersten Teil einer zweiteiligen Folge, die sich mit Überwachung, Anonymität, vor allen Dingen aber mit Science Fiction beschäftigt. Der Hintergrund ist, dass ich im letzten Jahr zu einer Filmreihe eingeladen war, mit dem Titel Zukunft, Gesellschaft und Technologie, die sich mit den gesellschaftlichen Herausforderungen beschäftigt, die uns in Zukunft begegnen werden. Diese Reihe, eine Art Filmreihe im Abaton-Kino, die noch läuft und die am 7. Januar auch weitergeht dort, wird organisiert von Lars Schmeink von der HafenCity-Uni und Axel Dürkopp von der Technischen Uni Hamburg in Zusammenarbeit mit der Uni Hamburg, mit dem Hamburg Open Online, der Hamburg Open Online University, dem Abaton und in dieser Serie gibt es eine Reihe von Filmen, meistens Science-Fiction-Filme beziehungsweise Dokumentarfilme, die nicht ganz Science-Fiction sind, aber über die sich diesen Problemen genähert wird. Die Probleme oder die Herausforderungen, kann man sagen, sind künstliche Intelligenz, Globalisierung, Überwachung, Sozialkredit, Genetik, Klimawandel, Drohnentechnologie. Eine super interessante Reihe, knallvoll, ein viel zu kleines Kino, wenn ihr mich fragt, aber das sind vor allen Dingen Studierende eines Seminars der beiden Lehrenden. Und ich war eingeladen am 19.11. zum Thema Überwachung. Gezeigt wurde der Film Anon von Andrew Niccol von 2014. Absolut sehenswerter Film, ästhetisch herausragend, Schwarz-Weiß-Ästhetik, so eine Detektivgeschichte. Und mit Clive Owens und Amanda Seyfried in den Hauptrollen. Man kann es kaum beschreiben, aber also ihr müsst ihn euch anschauen, wenn es irgendwo die Gelegenheit gibt, Netflix oder YouTube oder auf die gute alte DVD, was immer ihr findet oder bevorzugt. Auf jeden Fall, im Anschluss daran gab es sozusagen eine Podiumsdiskussion. Dazu war ich eingeladen, zusammen mit dem sehr verehrten Kollegen Florian Zappe, ein Amerikanist von der Uni Göttingen, der sich auch mit Überwachung und Kultur im weiteren Sinne beschäftigt. Und heute hört ihr sozusagen, dass diese Podiumsdiskussion, die Fragen, die Zuschauer, Axel Dürkopp und Lars Schmeink, mich und Florian Zappe. Und in der nächsten Woche oder beziehungsweise in der nächsten Folge der Berichte aus Panoptopia habe ich ein Interview gemacht mit den beiden Organisatoren der Reihe, Lars und Axel. Und dort geht es dann um Science Fiction, um das Nachdenken über die Zukunft, wozu Science Fiction gut ist, wie man das in der Lehre einsetzen kann. Also ein bisschen weg von dem Thema Überwachung hin sozusagen zur Methode, zu Science Fiction in der Forschung allgemein, zu den Studierenden und was sie sich dabei gedacht haben. Auch das wird hochinteressant. Heute aber würde ich sagen, hört mal rein, die Diskussion war sehr anregend und ihr könnt uns allen sozusagen ein bisschen beim Denken zuhören, wenn wir Gedanken formen und aussprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Podiumsdiskussion. Ich habe so ein bisschen die Highlights rausgeschnitten, von daher, es ist kein ganzer Fluss, aber der Fluss ist noch immer da, so dass ihr da nicht rausgeworfen werdet. Also viel Spaß Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder zum zweiten Teil mit dem Interview mit Lars und Axel.
Okay. Ja, also ich heiße herzlich willkommen Dr. Nils Sulawski, sie ist Soziologe und arbeitet am Institut für kriminologische Sozialforschung der Uni Hamburg, unter anderem zu Überwachung, Stadt und Raum, Gewalt, Identität, Sicherheit, Frieden und Konflikt. Auf seiner Webseite steht, kritische Wissenschaft dient immer dem Frieden, denn trotz allem gibt es keinen anderen Weg, auch wenn er noch so schwer zu erkennen ist. Das treibt mich an und ist die Motivation für meine Arbeit.
Unser zweiter Gast heute Abend ist Dr. Florian Zappe. Er ist Amerikanist, arbeitet an der Universität Göttingen, ist dort zurzeit in einer Postdoc-Mitarbeiterstelle tätig, hat 2012 mit einer Arbeit zu Kathy Ecker an der Freien Universität in Berlin promoviert und wir haben ihn vor allen Dingen eingeladen, weil er natürlich zu Cultures of Surveillance forscht und unter anderem ein Buch herausgegeben hat, das heißt Surveillance, Society and Culture, und dementsprechend wollen wir so ein bisschen auch die Kulturperspektive heute mit reinbringen. Axel, möchtest du mit einer Frage starten? Also beziehungsweise halt, ich habe noch eine kleine Meta-Ansage. Man sieht, wir sind ein Männle. Wir haben normalerweise versucht, immer auf Genderparität zu achten. Das hat am heutigen Abend nicht geklappt. Dafür haben wir am letzten Abend zwei Frauen als Gast. Also wir gleichen es wieder aus.
Passt ja zum Film. Also.
Genau. Also, das nur vielleicht als Hinweis dazu, weil normalerweise stehe ich nicht gerne nur mit Herren auf der Bühne, aber das ging dieses Mal tatsächlich etwas schwieriger. So, Axel, möchtest du mit einer Frage loslegen?
Ja, mein Mikrofon funktioniert nicht. Lass mir kurz dahin.
Aber sicher. Dankeschön, ich werde das gleich mal in Ordnung bringen lassen, aber vorher möchte ich die Frage stellen. Der Film endet ja mit einer Frage, beziehungsweise mit einem kurzen Schlagabtausch über einen Satz, den man häufig hört, wenn man anfängt zu diskutieren über Überwachung und was das alles ist und was das mit uns macht. Und dann hört man häufig, ach, weißt du was, ich habe doch eigentlich nichts zu verbergen. So, und das ist ja eine Haltung, die auch hier diskutiert wird am Ende. Das liegt kurz zurück, ihr werdet euch erinnern daran. Was ist an dieser Haltung falsch, wenn man sagt, ich habe doch nichts zu verbergen? Die Figur hat ihre Haltung dazu, aber kann man das einnehmen heute, wenn man sich anguckt, was sozusagen wir heute schon an Überwachung haben? Wie seht ihr das?
Ja,
Doch,
es ist an, okay. Ich finde, was dieses Ende des Filmes schon sehr schön zeigt, ist, dass wir alle mittlerweile sehr akzeptiert haben, dass transparent sein in verschiedenen Staaten.
Ja.
Besser?
Ja.
Dass eine gewisse Art der Transparenz oder des Teilens von Privatem, wie auch immer man das definieren mag, mittlerweile schon die Norm geworden ist und dass dieser Satz, ich habe doch nichts zu verbergen, ja schon so eine Verteidigung dieser internalisierten Norm ist, weil es müsste ja nicht so sein. Wir könnten ja wirklich, wie die Protagonistin sagen, ich habe etwas, davon möchte ich vielleicht etwas teilen, aber es ist erstmal nicht so ein Imperativ im Raum, dass ich das muss. So gesehen ist, fand ich das einfach ein sehr schöner Kommentar, den dieser Film macht. Wenn du fragst, was daran falsch ist, das ist natürlich eine Frage, die letztendlich jeder für sich beantworten muss. Aber wenn die Norm eben ist, dass man teilen soll, muss, transparent sein muss, ist das Zurückhalten oder das Nichtteilen, es hört sich ja alles schon so verteidigend an, eigentlich so ein zumindest kleiner widerständiger Akt, und Widerstand ist nie ganz falsch.
Aha, okay, da kommen wir noch drauf.
Also, jeder von uns das zu verbergen hat im Sinne von Dingen, die niemand weiß, weil sie uns dann negativ berühren, sie strafrechtlich relevant sind oder sowas, jetzt spricht der Kriminologe, das kann ich nicht beurteilen, das ist auch nicht an mir herauszufinden. Nur, was falsch an dieser Aussage ist, ist die Pauschalität. Also sozusagen, ich habe doch nichts zu verbergen, dann ist es mir doch egal. Weil A spricht man damit nur für sich. Die Möglichkeiten, die man damit aber quasi pauschal gibt, gelten dann für alle. Und man bekommt es immer nicht weg. Also mein Gefühl ist, jede Freiheit
oder jede Freiheit, die man abgibt, also alle Kompetenzen, die man jemand anders überlässt, in das eigene Leben hineinzuschauen, sind unheimlich schwer wieder rückgängig zu machen, weil dann immer argumentiert wird, aber wenn wir das jetzt wegnehmen und den nicht mehr beobachten können oder das so nicht machen können, dann, wenn dann was schief geht, dann liegt es ja genau daran, also der Abbau von Videokameras, um das mal ganz plakativ zu machen. Aber das mit dem Privaten ist ja so eine Sache, weil wir sind hier heute Abend auch ein relativ privater Zirkel. Es wurde darauf hingewiesen, dass wir gefilmt werden, was ich sehr schön finde. Aber sind wir ein privater Zirkel? Eigentlich ist das eine öffentliche Veranstaltung, halb öffentlich, weil es ist ein Kino, es ist ein geschlossener Raum. Es gab Freikarten, nicht jeder kann hier rein, damit haben wir den Zirkel begrenzt. Und es gibt sowas wie den Ausdruck einer kontextualen Integrität und die bilden wir hier gerade. Also wir könnten jetzt sagen, heute Abend, was hier geredet wird, das erzählt morgen keiner der Bild-Zeitung. Nicht, dass sie sich interessieren würde, aber so.
Die Bild-Zeitung fragt, gerne zu uns hin.
Ne, aber versteht ihr, das ist so, wir wissen das zwar alle, aber das bleibt unter uns. Und unter uns heißt, wir sind da, was haben es, 130 Leute oder so? Also durchaus eine Menge. Also man, ne, diese Privatsphäre ist nie ganz absolut zu setzen, außer man schließt sich zu Hause irgendwie auf dem Klo ein.
Vielleicht kann ich da mal anschließen sozusagen. Also im Film wird ja, also der Film setzt zwei Punkte, an denen ich aktuell so ein bisschen Schwierigkeiten sehe. Zum einen ist es so, dass der Staat überwacht, nicht, wie wir in dem Text zum Beispiel gelesen haben, private Konzerninteressen überwachen, sondern hier ist es eine Staatsmacht, die das tut. Und das Zweite ist, was, glaube ich, im Film relativ deutlich wird, ist, dass Überwachung immer eine Frage von persönlicher Überwachung ist. Also da sitzt jemand und guckt. Was macht der den ganzen Tag lang so gut wie nichts? Ne? Also die Leute sitzen einfach nur völlig passiv irgendwo rum und gucken. Die Realität ist ja aber, dass wir mittlerweile fast ausschließlich von Algorithmen überwacht werden. Also ist das problematischer, ist das weniger problematisch? Wie würdet ihr das sozusagen einordnen, wo wir heute stehen, im Gegensatz zu dem, was der Film als so ein sehr extremes Szenario aufmacht?
Also zum einen gibt es ja diesen Moment, wo der Commissioner sagt, weil du sagst, hier überwacht der Staat, wo der Commissioner ja erwähnt, dass da auch höhere Interessen sind. Also das kann man natürlich auch so interpretieren, dass da... Es gab ja mal dieses Buch The Surveillance Industrial Complex, wenn ich das richtig erinnere, also dass da so etwas hinter auch dieser Politik, die natürlich jetzt nicht explizit in diesem Film dargelegt wird, die letztendlich zu diesem Überwachungssystem geführt hat, steht, aber dass da kommerzielle Interessen hinten dran stehen, wird zumindest angedeutet. Zu der Frage, wie die Überwachung im Film dargestellt ist. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Das ist doch sehr altmodisches Detektivkino, so ein bisschen gekreuzt mit Big Data Fiction. Das hat natürlich, denke ich, da wirst du mir zustimmen, mit so wie Überwachung größtenteils funktioniert, gerade digitale Überwachung größtenteils verliert, herzlich wenig zu tun. Also da gibt es nicht diese einzelnen, oder nicht in dem Sinne diese einzelnen Akteure, die ja unglaublich viel persönliche Macht haben, auch die Macht haben, wegzugucken, wie wir es ja in der Szene sehen mit dieser reichen Frau, deren Armband da geklaut wird. Sowas macht ein Algorithmus nicht. Ein Algorithmus guckt nicht weg. Der ist programmiert, bestimmte Dinge abzuscannen, bestimmte Schlüsse daraus zu ziehen. Aber so dieses individuelle Moment, dieses Moment, wo ein menschliches Subjekt Souveränität ausübt, stammt eigentlich aus einer Vorstellung von Überwachung, die in der Tat prädigital ist, würde ich fast sagen. Also als es wirklich noch den Detektiv, der irgendwie im Trailing-Job hinter einem Verdächtigen herläuft, gab oder das Individuum, das wirklich vor der einen Überwachungskamera sitzt.
Es erinnert mich so ein bisschen an das Leben der anderen.
So mit Tonband und man muss die Wanzen selbst noch in die Tapete schieben und so, genau. Ja. Also das so gesehen war der Film ein bisschen anachronistisch. Also man kann es romantisch finden, aber...
Ich finde, es gibt zwei Kommentare möglicherweise. Das eine hat möglicherweise was mit der Singularity-Idee zu tun, dass sozusagen hier innerhalb der Köpfe der der Überwachenden dort offensichtlich Mensch und Maschine in einer Weise verschmolzen sind, die eben diese Manipulation möglich macht. Das heißt also, eine Fantasie sozusagen, die heute gerade im Silicon Valley gespielt wird, ist, dass Maschinen einfach uns zu einer höheren Leistungsfähigkeit bringen und einer höheren sinnlichen Wahrnehmung bringen, wenn wir sie sozusagen kombinieren. Und das andere finde ich eigentlich auch ein bisschen lustigen Kommentar auf den Wegrationalisierungsgedanken im Zuge der Digitalisierung. Das heißt, das, was uns anachronistisch erscheint, dass da lauter Polizisten rumlaufen, scheint offensichtlich dann so gelaufen zu sein, dass man sagt, okay, nee, die machen weiter ihren Job nur anders. Und wir lassen das sozusagen nicht die Maschinen machen. Also das erscheint als Anachronismus, ist aber auch, finde ich, irgendwie eine Frage, die wir gerade diskutieren. Also nehmen die uns die Arbeit weg und irgendjemand hat die Entscheidung getroffen, nee, lass das mal die Menschen weitermachen, aber anders.
Was sind so viele Fragen jetzt, ob sie zu antworten ist. Bleiben wir mal bei der Überwachungsfrage. Die Überwachungsfrage wird in dem Film, wie schon gesagt, auf ganz eigentümliche Art und Weise gelöst, nämlich eigentlich oldschool, also geheimdienstlich hinter einer Person, die bekannt ist, beziehungsweise wenn sie nicht bekannt ist, wer ist das? Wobei ob die Überwachung, wenn man es mal so nennen will, oder das Protokollieren, was nennen wir sie ruhig Facebook, Amazon und andere tun, eigentlich nicht so darauf abzielt, wer, was wir machen, sondern welches Kollektiv wir bedienen und wie sie, letztlich geht es um Umsatz machen, wie man uns bestimmt, welcher Gruppe wir angehören, welche Vorlieben wir haben und was man uns irgendwie unterschieben kann und welche Bedürfnisse man bei uns wecken kann. Dennoch stellt der Film, wie ich finde, zwei existenzielle Fragen. Die eine ist, wer bin ich und wer bist du? Nämlich nach Identität, ganz, ganz klar. Und das Anonymität, also sozusagen die Negierung von Identität, welche ja immer, oder Anonymität ja eigentlich ein soziales Verhältnis beschreibt, weil man sich selbst gegenüber nicht anonym sein kann, außer vielleicht in medizinischer Hinsicht. Und das Zweite ist, was ist Wahrheit? Der Film fragt, was ist Wahrheit, was kann ich glauben? Und auch, und sozusagen als 2b wäre es sozusagen, was ist die Wirklichkeit? Was ist die Realität? Und da sind wir, werden wir sozusagen wieder sehr heutig, weil das, was wir da gesehen haben, keine Computer mehr, die sitzen rum und starren irgendwie, also ziemlich toll gelöst, finde ich, als Idee. Kann man natürlich fragen, ist das, was wir sehen, sind Fake News, ist die Umgebung, die wir sehen, sind die Nachrichten, die wir bekommen, gibt es die eigentlich wirklich, ist das die ganze Welt oder ist da noch mehr da draußen, wissen wir das, woher wissen wir das, also der Selbstzweifel ist natürlich eingebaut schon in die Frage, stimmt das eigentlich, und der permutiert sich dann quasi weiter selber, indem wir fragen, auch wenn ein anderer aber jetzt zeigt, das andere ist die Wahrheit, stimmt dann das und von wem ist der geschickt? Also es ist eine paranoide Verschwörungsschleife, die sich eigentlich gar nicht auflöst. Und das zeigt der Film, finde ich, ganz gut. Und das ist ja auch das, womit wir heute spielen. Also wer bin ich? Wann bin ich eindeutig? Was bedeutet das eigentlich? Und Ausweise sind ja sozusagen eine der ersten Überwachungstechniken, wenn man so möchte. Nämlich eine Registrierung und eine eindeutige Zuweisung. Und das andere ist, was ist wahr? Und welche Realität leben wir eigentlich? Welche Realität bekommen wir persönlich auf diesen kleinen Optionalmaschinen, wie ich sie nenne, vorgespielt? Ist das meine? Teilen wir? Haben wir geteilte Realitäten? All diese Fragen werden durchaus aufgeworfen und die sind auch heute relevant, wenn wir jeder quasi seine eigene Welt zugespielt bekommen aufgrund unseres Verhaltens oder gemutmaßten Verhaltens durch eben die Algorithmen.
Also das ist, glaube ich, nochmal, das müssen wir nochmal auseinanderklamüsern, weil der Film zeigt ja doch eine andere Welt, die wir so noch nicht haben. Und trotzdem reden wir hier vorne, finde ich, gerade mit einer Selbstverständlichkeit über etwas, was wir wahrnehmen und wo man vielleicht noch mal gucken muss, ob da jeder mitgeht. Also diese selbstverständliche Begreifen unserer Tools, unserer Plattformen, auf denen wir den ganzen Tag sind, als eigentlich welche, die uns diese Welten zuschneiden, wie du gerade gesagt hast, die aber auf der anderen Seite von uns allen, und das sieht man milliardenfach auf der Welt, sehr gemocht werden. Und gleichzeitig sind wir eigentlich, also teilen wir mittlerweile so eine Meinung, dass das eigentlich nicht mehr so gut ist und tun es trotzdem weiter. Also was steckt dahinter sozusagen, hinter dieser, hinter dieser Maschine, über die wir jetzt reden, wenn wir über die Realität reden? Wie funktioniert das? Also können wir das nochmal auseinanderhalten, damit wir auch sehen, was sozusagen gerade Realität ist und was die Fiktion des Films ist? Was ist das, was sozusagen Shoshana Zuboff in dem Text, den wir gelesen haben, vielleicht haben den einige nicht gelesen, deshalb will ich es kurz sagen, Überwachungskapitalismus nennen? Was wird da kapitalisiert und was kann man aus Überwachung für Profit schlagen? Was hier nicht unbedingt zu sehen war, was aber in der Realität der Fall ist.
Da alles, also da das Tun, was wir tun, interessant genug ist und Daten, also in Daten digitalisiert werden kann, A geht dahin, A tut das, A macht, B tut mit A so, Gruppen bilden sich, Vorlieben werden gebildet, also alles, was man aus Daten, Big Data, Datenanalyse herauslesen kann und in vermeintlich korrelative, in vermeintlich kausale, aber allermeistens ja wahrscheinlich nur korrelierende Verhältnisse setzen kann, daraus kann man Geschäfte machen. Man kann diese Daten verkaufen, man kann damit Werbung betreiben, das ist immer noch ein gewinnbringendes Geschäft. Und deswegen ist es so interessant, was wir alles machen und tun, auch weil wir alles in irgendeiner Weise über digitale Geräte tun, weil das die Weise, Art und Weise ist, wie wir gerade die Welt uns erschließen, mit ihr interagieren, mit unseren anderen Freunden interagieren, mit anderen Personen. Und daraus wieder Rückschlüsse gezogen werden, das, was in Produkte umgesetzt wird. Also man braucht sozusagen das Monitoring unserer Aktivitäten, um daraus Produkte zu machen, die wir dringend brauchen. Meistens solche Produkte, die uns dann wieder mit irgendjemandem in Beziehung setzen und interagieren lassen. So. Und deswegen ist es so interessant. Also es ist eine Kapitalisierung unseres Verhaltens möglich, weil das jemand abkauft. Und warum machen wir mit? Meine Antwort wäre, weil es ein Bedürfnis bei Ihnen, bei uns befriedigt, das wir haben und dass diese digitalen Technologien in irgendeiner Weise befriedigen können. Zum Beispiel Distinktion, zum Beispiel Identitätsbildung. Also ich konsumiere, was ich bin, beziehungsweise andersrum ist es richtiger heißen, ich bin, was ich konsumiere. Ich stelle mich da, indem ich das Produkt kaufe, das iPhone und so weiter. Ne? Das iPhone macht mich zu was Besonderem. Das ist eine Ironie, das iPhone geht millionenfach aus der Fabrik raus, aber jeder, der es kauft, ist irgendwas Besonderes. Darüber sollte man länger nachdenken.
Ich glaube, was der Überwachungskapitalismus darüber hinaus schafft, ist natürlich auch, dass er uns Plattformen bietet, wo wir uns dann auch selbst inszenieren können. Also ich meine, Identität durch Konsum, das ist kein so neues Phänomen, das gibt es, seit es moderne Konsumgesellschaften gibt. Aber wir werden ja getriggert, dass alles dann auch noch aktiv aus uns heraus in die Öffentlichkeit, in eine potenziell mehr oder weniger unendlich große Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit des Internets, hinauszustellen. Das füttert natürlich unsere Bedürfnisse, das füttert natürlich auch einen gewissen Narzissmus auch, oder nicht bei jedem einzelnen Individuum, aber es ist ja doch so, dass es viele Leute tun und das ist ein Kreislauf, der so in dieser Form, also Zuboff spricht ja auch von einer Variation des Kapitalismus. Also das, sie macht da wirklich den Schritt, dass sich der Überwachungskapitalismus quasi als in einem evolutionären Schritt, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern einfach im Sinne von weiterentwickelt, aus dem Industriekapitalismus entwickelt hat. Der Industriekapitalismus ist zumindest dann in seiner Ausprägung im 20. Jahrhundert dann ja auch sehr, sehr stark mit Konsum, Konsumgesellschaften, Identität durch Konsum. Es gab da mal dieses schöne Konzept des ökonomischen Individualismus, ne, was du im Prinzip beschrieben hast. Ne? Also ich kaufe mir das Auto, damit mein Nachbar sieht, dass ich mir das Auto kaufen kann und dadurch gewinne ich sozialen Status. Das hat sich halt einfach multipliziert, extrem multipliziert und extrem beschleunigt. Also es ist potenziell alles in Echtzeit. Es ist größer, es ist mehr, sowohl von dem, was man teilt, als auch mit dem, wie man es teilt. Die interessante Frage ist natürlich dann auch, wie wird das dann wahrgenommen? Ne? Also,
das ist ein interessanter Gedanke, weil du verweist ja nochmal wieder auf diese Individualität. Und es gibt ein interessant, ganz am Ende sagt der Anon-Charakter, dass ihre Memories und ihre Identität in den Daten oder in den Datensätzen der aller anderen versteckt sind. Also Sekunden ihrer Identität, ihrer Vergangenheit, wie man das jetzt bezeichnet, oder ihrer Daten, sind überall versteckt und man muss sie zusammensetzen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das nicht auch eine Schlüsselszene? Also diese Eindeutigkeit, die Algorithmen versuchen, genau einen rauszufinden, also sozusagen die, ich bleibe mal bei den blöden, mit der blöden Metapher der Stecknadel im Heuhaufen, ne? Die Stecknadel zu erkennen, nur die, also, und jeder hat genau eine Identität, ist doch Quatsch. Also meine Identität ist das, was ich mache, aber auch die Erzählung aller anderen über mich, wenn ich damit bin und alle irgendwie so über mich erzählen. Also ich setze mich ja auch zusammen. Vielleicht ist da ein Verhältnis zu finden. Diese Eindeutigkeit, auf die wir zurückverwiesen werden, aber die gar nicht mehr unsere Realität, also eine analoge Realität und unsere Realität sozialer Beziehung, kann man nicht anders denken, ein Soziologe, widerspiegelt, ist, da beißt sich was. Und da wird sich auch, so, wenn man nämlich auf diese Realitäten zurückverwiesen wird, durch Eindeutigkeiten, durch Algorithmen und so weiter, da kratzt sich dann das Leben sozusagen mit der anderen Wirklichkeit, die da drüber gelegt wird, um das mal so ein bisschen metaphorisch zu sagen. Aber das ist natürlich ein Problem. Ne? Ihr kennt alle bei Amazon eure Empfehlungen. Für die meisten von euch Quatsch, oder? Was ihr da so kauft, das ist Humbug. Absoluter Humbug. Aber es ist diese sozusagen Eindeutigkeit, das sollt ihr machen. Aber ihr seid doch viel komplexer alle als diese Empfehlungen, die da stehen. Jeder hat darüber schon gelacht. Das Problem ist aber, die sind immer unfein und so. Das Gleiche ist mit Prädiktionsalgorithmen und. Sie sind immer so unfein, dass man gar nicht eine Person finden kann. Aber wenn man dann sagt, das ist eine, weil der Algorithmus sagt es, hat die Person jede Menge Probleme.
Wir sind ja in dieser Veranstaltung hier, um mit euch und Ihnen zu diskutieren. Und deswegen würde ich den Raum jetzt für Fragen aus dem Publikum öffnen.
Müsste nicht eigentlich in dem Sinne der wichtigste Punkt und auch positive Punkt von dieser ganzen Überwachung das sein, was auch schon zum Teil gesagt wurde, eben wie man seine eigene Identität ausdrückt? Der wichtigste Punkt ist in dem Sinne ja auch, dass man selber entscheidet, welcher Teil davon geteilt wird. Dass also eben genau dieser Unterschied zu diesem Film besteht, dass dort alles forciert wird. Man hat keine Gewalt darüber, man hat keine Entscheidung darüber, was von dem eigenen Leben wird gesehen. Aber im echten Leben kann man dann ja auch mal irgendwie, um es mal ganz makaber in dem Sinne auszudrücken, ins Wahlzimmer gehen und rechtswidrige Zeichen und Sachen sagen, ohne dass 10 Minuten später die Polizei vor der Tür steht, weil man selber diese Entscheidung getroffen hat. In dem Sinne müsste doch das alles auch bisher positiv sein, weil man selbst sagen kann, gut, ich lasse jetzt zu, dass eine gewisse Information rauskommt über mich, um basierend darauf dann Präferenzen einzustellen, auf was weiß ich welcher Seite.
Ja, das ist absolut richtig. Dem ist natürlich überhaupt nicht zu widersprechen. Das Problem, dass wir halt nur in dem, was Zuboff Überwachungskapitalismus nennt, auf das wir treffen, ist, dass diese gesamte Infrastruktur oder Architektur, so was sie The Big Other nennt, also für diejenigen, die den Text gelesen haben, uns natürlich die ganze Zeit verlockt, diese Wahl nicht zu treffen, sondern den einfachen Weg zu gehen. Und der einfache Weg ist halt in den Services, in den Produkten und so weiter vorgezeichnet. Also, ja, das ist absolut richtig, aber es ist eine sehr, sehr, oder es ist eine Frage von sich wirklich bewusst machen und von einem kritischen Bewusstsein haben, um eben diese Autonomie, die man natürlich noch hat in der digitalen Welt, auch wirklich wahrzunehmen. Die Voraussetzung dafür ist ein kritisches Bewusstsein dessen, was oder wie die digitale Welt läuft. Aber ja.
Und es ist natürlich klar, Identität besteht immer aus einem Fremd- und einem Eigenbild, also aus einem Eigen- und einem Fremdbild. Also das, was ich bin und die so wie mich andere sehen und beurteilen, ob das stimmt, die Urteile der anderen oder nicht, ist dabei zweitrangig, um mich in Identitätsraster oder so weiter fallen zu lassen. Und die konsequent voller diese sind, desto problematischer wird das. Und du kannst natürlich die ganze Zeit auf dem Klo stehen, ist dein Leben aber durchaus sehr eingeschränkt, oder? Also das ist natürlich die Konsequenz.
Also wenn das ist richtig, sind aber hier direkt gleich 2 Fragen, die dazu gingen. War das richtig?
Ich würde den Aspekt widersprechen, dass man selber ja entscheiden kann, wenn man etwas teilt oder wo man sich überwachen lässt. Und dadurch, dass viele es machen, aus Gemütlichkeit, aus was auch immer, wird ja ein Bild von der gesamten Gesellschaft gebildet. Ich als Individuum werde mich letztendlich doch nicht so viel unterscheiden von dem Rest der Menschen. Wenn jetzt aus den Datensätzen irgendwie Werbung zum Beispiel mal gemacht werden. Im günstigsten Fall ist es nur eben Kapitalismus-Werbung. Dann wird die letztendlich mich auch treffen, obwohl ich selber entschieden habe, nein, ich möchte meine Daten nicht teilen. Aber da ich mich nicht grundlegend von allen Menschen unterscheide, werde ich trotzdem Ziel davon und kann mich davon nicht schützen. Also wenn jemand die Entscheidung für sich trifft, trifft er sie gleichzeitig auch für andere im großen Kontext.
Auch das ist richtig und ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass die Souveränität, die man hat, so weit geht, dass man sich dem allen entziehen kann und dem wirklich so eine Tarnkappe aufsetzen. Es gibt ja auch zum Beispiel Strategien, sich, weil das Werbebeispiel gerade gebracht wurde, wo man quasi einen ganz blöden Deal, sage ich mal, macht. Also wenn man einen gut funktionierenden Adblocker hat, kommt die Werbung vielleicht nicht bei einem an, aber man teilt seine Daten trotzdem und die werden trotzdem genutzt, um das zu generieren. Es ist natürlich ein unglaubliches Graufeld. Aber ich denke, Menschen haben bestimmte Möglichkeiten. Das Problem ist natürlich, sie definieren die Möglichkeitsräume nicht. Da hängen sie wieder von der Infrastruktur ab.
Und ganz klar ist natürlich, wir sprechen ja von meinen Daten. Was sind denn meine Daten? Was ist mein Datum? Also außer mein Geburtsdatum, was ich gern verrate, wenn ich eine Karte kriege von euch. Aber was ist mein Datum? Also letztlich ist es, ich gehe über den Allendeplatz und einer beobachtet das, dann ist das Datum, Mann geht über den Parkplatz. So, vielleicht stolper ich dabei, bind mir die Schuhe zu, drehe mich um, tanze, dann kann man das alles aufnehmen. Das ist ja noch erstmal nichts. Das ist eine Beobachtung meines Verhaltens. Schön und gut. Das Problem ist, oder es wird erst was draus, wenn ich das bewerte. Also wenn ich die Frage stelle, wie geht er? Oder gibt es eine Norm und gibt es eine Abweichung? Wie soll man über den Allendeplatz gehen? Was soll darauf passieren? Ist Tanzen, Schuhe zu binden erlaubt oder nicht? Wenn mich andere sehen und ich das alles tue und die meinen, ist das ein Irrer? Oder hat er nur eine gute Laune? So, ne? Also das sind ja Fragen. Also wir kategorisieren, wir tun das alle und ständig und immer. Unser Verhalten gegenüber anderen Menschen hängt davon ab, dass wir kategorisieren. Gut, schlecht, fremd, Freund, Feind, abends, dunkel, wer ist da, wer kommt da? So, wir tun das alle, unbewusst, bewusst. Wenn das aber verbunden ist mit Algorithmen, die dann einteilen in darf wo rein, darf nicht wo rein, hat Wahlrecht, hat kein Wahlrecht, bla 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 bla, darf einreisen, darf nicht einreisen, ist wertvoll zu leben, ist nicht wertvoll zu leben, dann wird das Problem der Selektion, oder Selektion ist ein böses Wort in diesem Fall, der Einteilung, der Kategorisierung wirklich zum Problem, wenn wir nämlich auch nicht wissen, was die Fragen sind, die an das von uns dargestellte Verhalten sind, welche Kategorien werden wir wie beteiligt und was sind die Bewertungen. Und darüber haben wir überhaupt null Ahnung und das macht es, finde ich, viel gespenstischer.
Zwei Aspekte, zum einen ist es für meine Begriffe schon so, dass ich durch mein Verhalten das Verhalten der anderen bestimme und umgekehrt. Also das kam in dem einen Satz raus, dadurch, dass du dich zu verstecken suchst, machst du dich auffällig. Also wenn alle anderen sich halt nicht verstecken, dann werde ich in dem Moment auffällig. Das ist ja auch das mit den verschlüsselten E-Mails, wo immer wieder gesagt wird, möglichst viele sollten das machen, damit die das nötig machen müssen, nicht auffallen. So. Ein anderer Aspekt, also für meine Begriffe ist es auch ohne jede Rechtfertigung sehr nachvollziehbar, wenn man sich so ein bisschen zurückhalten möchte und nicht überall mit seinen Daten oder überhaupt nur mit seinem Sein auftreten möchte. Ich finde aber, also ich versuche so gerade ein paar Lücken im Film zu schließen. Also es gab ja einen Moment im Leben dieser Frau, wo sie ganz viel verbrannt hat, wo sie die Chance, eine einmalige Chance genutzt hat, sich unsichtbar zu machen. Und wenn man jetzt das Ende des Films sieht und diesen Typen, der nicht ertragen konnte, offenbar, dass sie mit anderen Männern was hat, dann könnte man darauf schließen, dass ein ganz analoger Stalker sie dazu gebracht hat, aus der digitalen Welt auszusteigen, weil er sie dort besser greifen kann als sonst vielleicht. Oder dadurch, dass er sie dort greifen kann, auch anders greifen kann. Und also das ist gerade so dieser Zirkelschluss, den ich im Kopf habe, dass im Endeffekt ist es ein analoges Verhalten, was die digitale Welt gefährlich macht oder auch nicht.
Zum einen habe ich eine Frage, weil gerade eben, ich habe den Text halt nicht gelesen, weil ich erst heute davon erfahren habe, dass das Ganze auch wunderschön online ist. Aber große andere meinte das in dem Text Lacans großen anderen, Regatta?
Habe ich natürlich auch sofort dran gedacht, aber ich glaube nicht.
Okay.
Es war eher ein Wortspiel auf Big Brother.
Ja, ich habe es befürchtet. Aber eine Sache, finde ich, die auch in dieser Debatte jetzt gerade auch sehr, sehr stark wieder rauskommt, ist halt, ich komme halt eigentlich auch aus der Soziologie und kenne eben diese ganzen Überwachungsdiskurse, die ja letztlich geführt werden. Beschäftige mich jetzt aber seit einigen Jahren sehr stark mit neuronalen Netzwerken, Algorithmen und eben dieser ganzen technischen Seite davon. Und ich habe immer das Gefühl, dass halt gesellschaftlich sehr, sehr viel über Überwachung gesprochen wird und dabei übersehen wird, was letztlich technisch eigentlich möglich ist. Zum Beispiel in dem Film, das ist ja auch eigentlich keine Detektivarbeit, weil die Detektivarbeit wäre ja zum Beispiel nur die Metadaten anzuschauen und dann zu gucken, wer könnte das sein. Aber die Detektive da haben ja letztlich so direkt die Livestreams, können das angucken und das ist ja wenig detektiv. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen so ein Spiegelbild davon ist, wie sich halt die Gesellschaft Überwachung vorstellt. Weil neuronale Netzwerke, wenn man sich einmal anguckt, was zum Beispiel Googles DeepDream produziert, das sind halt eben die statistischen Merkmale, die halt aus Millionen von Bildern rausgefiltert wurden. Und genauso auch mit den Amazon-Empfehlungen. Das ist ja letztlich alles nur eine Korrelation von solchen Sachen. Und daher vielleicht mal die Frage, was dann vielleicht auch die Soziologie oder halt auch andere Diskurse sagen können darüber, ob vielleicht diese Überwachung, die ja gesamtgesellschaftlich jeder fürchtet sich davor, nicht eigentlich mehr oder weniger außen eine Form von Big Other ist, also eine Form von imaginiertem, dass man Panik hat, überall überwacht zu werden.
Vielleicht mal zwei, drei Sätze dazu. Also die Überwachung gibt es nicht. So, Punkt. Die gibt es nicht. Es gibt verschiedene Formen, Überwachung, verschiedene Kontexte. Man könnte darüber streiten, ob soziale Kontrolle Teil von Überwachung ist oder ob das was anderes ist. Ich würde sagen, man kann es unterscheiden. Das eine ist bestimmt, es gibt Überschnittsmengen, aber das eine hat mit dem anderen zu tun. Aber es ist nicht das Gleiche und es ist auch nicht dasselbe, es ist nicht deckungsgleich. Der Verweis auf die Technik finde ich in der Tat gut, was wir alle glauben, was möglich ist. Hat aber vielleicht auch damit zu tun, was wir alle in der Technik sehen. Also ein anderes soziologisches Problem, was sehen wir in Technik, welche Arten von Heil sehen einerseits die Ingenieure und welche Projektionen packt die Gesellschaft darauf. Vielleicht sind da Ängste dabei in der Gesellschaft, die dann auf diese neuen Technologien oder nicht mehr ganz so neuen projiziert werden. Also die Kulturen rund um diese Arten von KI, Algorithmen und so weiter sind ja auch bedeutsam.
Nochmal zur Frage Technik und Überwachung und vielleicht muss man auch ein bisschen, wenn man über die Ängste, die im öffentlichen Diskurs vor allem natürlich vor Überwachung, auch vor dieser Big Data Überwachung artikuliert werden, muss man vielleicht mal gucken, wo kommt denn der Begriff Überwachung her und ist der überhaupt für alles, was darunter diskutiert wird, passend, weil etymologisch heißt Überwachung ja von oben blicken, also es impliziert eine Hierarchie in den Blicken. Ich meine, klar hat auch Amazon, also das ist rein von der Datenmenge her, was weiß ich über Amazon, was weiß Amazon über mein Konsumverhalten, natürlich ein Vorteil, also da ist eine Hierarchie drin. Letztendlich ist aber, glaube ich, nicht das, ist es nicht das, was die meisten Menschen mit Überwachung assoziieren. Und das, was die meisten Menschen mit Überwachung assoziieren, kommt in der Tat auch noch aus einer analogen Welt. Das ist in erster Linie Überwachung durch den Staat, Überwachung als Bedrohung individueller Freiheiten. Das kommt aus dem Diskurs des liberalen Humanismus. Ne? Also Überwachung ist von daher einfach schlecht besetzt. So, das ist was Unterdrückendes. Im theoretischen Diskurs hat sich das ja dann schon ein bisschen verändert mit Foucault, der dann ja gesagt hat, Überwachung ist auch was Produktives, ist auch mit Macht verbunden. Also ne, durch Überwachungsprozesse werden wir halt in unserer Sozialisation irgendwie geformt. Auf eine gewisse Weise trifft das auf diese Big Data Überwachung, ich nenne es jetzt einfach mal so, auch zu. Und das ist natürlich eine Form von Überwachung, die erst durch neue Technologien, durch neue Arten, auch Massen von Daten, ich sage jetzt bewusst Daten und nicht Informationen, weil Information ist ja dann schon wieder das, was ich aus den Daten rauslese. Ne? Die Daten sind ja jetzt erstmal Material und da spricht der Literaturwissenschaftler in mir, ne? Also kein Akt des Lesens ohne Leser. Also das, die Idee, dass Daten irgendwie ein akkurates Abbild von irgendwas sein könnten, ist was ist eine Auffassung, der man zumindest mit einer gewissen Skepsis, die ich für gesund halte, begegnen sollte. Aber natürlich, ja, also das ist ja auch was, was Zuhoff, also wenn Sie den Artikel nochmal lesen, der, zumindest anreißt, wie auch diese neuen Formen, diese kapitalistischen Formen durch eben diese großen Corporations arbeiten, die fangen ja auch an, sagt sie, immer mehr Verhalten zu formen und dann auch wirklich auch produktiv zu werden. Also in der Hinsicht, ja, man kann sagen, Werbung nervt, ich werde hier irgendwie ausgebeutet, ich bringt das schöne Metapher von, vom Wilderer, der dem Elefanten die Stoßzähne abnimmt und dann den Kadaver liegen lässt und wir seien der Kadaver. Aber diese negative Auffassung von dem, was Überwachung ist, kommt eigentlich aus dieser ganz anderen, hier aus diesem hierarchischen Verständnis, das natürlich in dieser Big Data-Sache auch vorhanden ist. Ne? Also, wie gesagt, wir wissen nicht, was gewisse Firmen für Informationen über uns haben, die aber schon.
Vielleicht nur einmal positiv gewendet. Also es gibt natürlich positive Aspekte, die uns in Dilemmata stecken. Ihr alle habt einen Pass bei euch, irgendeine Art von Ausweis, ihr alle habt eine Krankenkassenkarte bei euch, nehme ich mal stark an. Ich nehme an, die Sättigung hier im Raum ist hoch. Wenn nicht, dann gibt es andere Gründe. Das ist wichtig. Okay, Teil der Gesellschaft, in der wir leben, funktioniert dadurch, dass wir registriert sind und dadurch zu Individuen gemacht werden. Wir sind Personen, weil wir diese Dinge haben. Stell dir vor, ihr hättet das alle nicht. Ihr müsstet auf dem Amt erklären, wer ihr seid. Ihr seid niemand. Ihr habt keine Registratur, ihr habt keine Sozialversicherungsnummer, ihr habt keine Steuer-ID und nichts. Ihr seid niemand. Ihr existiert dadurch in diesem Lande sozusagen nicht. Jeder sieht euch, riecht euch, kann euch anfassen, aber ihr seid also quasi nicht. Und natürlich ist das auch eine Form von Überwachung, Registratur, Identifikation, eine gegebene Identifikation und so weiter. Also Personalausweis, Nummer etc. Aber das ist natürlich...
Allein schon, dass wir einen Namen haben.
So, genau. Ne? Wir haben einen Namen. Und den zu ändern, überlegt mal, einen Namen zu ändern, das verwirrt doch alle. Nachname, ja, geschenkt, Heirat und so weiter, geht alles. Vornamen zu ändern, das ist schon komisch, oder? Quasi reinhängen und wie weit dürfen das Unternehmen übernehmen und wo ist eigentlich die Grenze irgendwann zwischen Staat und Unternehmen und wo ist einfach die Grenze und wie setzen wir diese Grenze?
Also ich möchte vielleicht noch einmal ganz kurz einen Metakommentar einwerfen und zwar zu der Frage, inwieweit der Film natürlich nicht repräsentativ für eine bestimmte Technologie ist. Das ist einer der Gründe, warum wir uns für Science-Fiction-Filme unter anderem entschieden haben, ist eben, weil die Reduktion betreiben, schön, auf bestimmte Dinge zuspitzen und weil sich natürlich kulturelle Auseinandersetzung weniger über technische Abhandlungen irgendwie entwickelt, sondern tatsächlich über solche Filme. Also genau einer der Gründe, Science-Fiction-Filme hier auch zu zeigen, ist es eben, darüber in Gedankenspiele zu kommen und eben vielleicht zu hinterfragen sozusagen, was sind die Botschaften, wie Nils das ja auch so schön gesagt hat, also was ist Identität, was ist Wahrheit, das geht in so einem zugespitzten Film natürlich ein Stück weit anders, als wenn ich eine Dokumentation oder ähnliches zeige. Wir werden mal schauen, wie das dann bei Klimawandel ist. Da zeigen wir die Dokumentation, mal sehen, wie es da dann funktioniert. Aber hier vorne war, glaube ich, eine Frage, wenn ich das richtig sehe.
Ist es nicht so, dass, wenn wir jetzt mal von diesem Aufsatz, den man lesen konnte, der das Thema hauptsächlich Kapital und Big Data behandelt, mal auf andere Aspekte, ich denke jetzt an Propaganda zum Beispiel, wir sind ja alle jetzt informiert darüber, dass in den letzten Jahren bei verschiedenen Wahlen und bei dem Brexit-Referendum auch Algorithmen benutzt wurden, um konkret Wähler oder Abstimmer zu manipulieren. Jetzt frage ich, was ist denn eigentlich der Unterschied heute? Sind es die Algorithmen, die wir nicht verstehen können, die für uns undurchsichtbar sind, zu zum Beispiel Propaganda von dem Zeitungsmogul Hugenberg, der auch natürlich seine zu manipulierenden Wähler analysiert hat und dann entsprechend Propaganda geschaltet hat. Oder immer wurde ja Propaganda schon mit einem gewissen Wissen über die zu Propagandierenden gemacht. Was ist das Neue in der digitalen Welt?
Ich würde sagen, die Individualisierung. wenn alte Propaganda, sage ich mal, am Werk war, hat die eine bestimmte soziale Gruppe vielleicht, ne, also kommunistische Propaganda, die Arbeiterschaft, Nazi-Propaganda historisch gesehen, diese Gruppen oder jene Gruppen angesprochen. Was jetzt bei den jüngsten Wahlen passiert ist, es gab ja auch diesen Skandal um diese Firma Cambridge Analytica, die haben halt einfach, weil sie dieses große Volumen von Daten haben, relativ zielgenau in die Facebook-Feeds oder auf welchen Plattformen die entsprechenden Wähler unterwegs waren, eben auf deren vorherigen Surfverhalten relativ zielgenau individuelle Botschaften, individuelle Nachrichten, individuelle Spots und so weiter propagieren können. Es ist verfeinert worden. Es ist nicht mehr, wir machen Propaganda für eine Gruppe, von der wir denken, dass wir da Resonanz finden, sondern wir versuchen wirklich den Einzelnen zu kriegen. Und das ist halt auch etwas, was nur durch die Technologie, die wir jetzt haben, möglich geworden ist. Und natürlich sind die Mechanismen mehr oder weniger und die Algorithmen mehr oder weniger ähnlich wie die Algorithmen, die Firmen machen, um individuelle Werbung zu schalten.
Ich wollte Sie mal fragen, die sich ja viel damit befassen, wie Sie glauben, dass wir als Gesellschaft damit umgehen sollten. Also braucht es eine Kontrollinstanz? Ist die staatlich geregelt? Ist die unabhängig geregelt? Was ist, wenn der Staat damit drin sitzt, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten? Wenn das jetzt meinetwegen mehrheitlich republikanisch gelöst wäre, nicht? Da ist dann natürlich quasi ne, der Fisch stinkt vom Kopf sozusagen. Ich glaube, die Frage kann man runterbrechen. Meinen Sie, wir brauchen dann eine Kontrollinstanz und wie sollte die im Idealfall aussehen?
Noch eine mehr. Das ist natürlich wieder so ein Wissenschaftler auf dem falschen Fuß erwischt, ne? Reden den ganzen Tag, kritisieren, analysieren, legen alles auseinander und dann werden sie gefragt, und jetzt? Und dann kommt so ein bisschen, oh, ehrlich gesagt, jede Kontrollinstanz hat natürlich was für sich und was gegen sich. Das ist natürlich schwierig. Die Frage ist, was sollte kontrolliert werden, wie sollte man umgehen? Vielleicht müsste man die Diskussion anders führen und sagen, was sehen wir gerade, welche Art von Umgang sehen wir gerade und welche Arten von Dynamiken und welche davon wollen wir ändern? Oder welche sind, erkennt die Gesellschaft im Diskurs als nicht günstig für sich? So, das ist natürlich ein demokratischer Aushandlungsprozess. Vielleicht müsste man sich der Frage von der anderen Seite nähern. War auch keine befriedigende Antwort, ne?
Naja, es wirft für dich. Entschuldigung, hast du noch? Ich finde, es wirft die Frage auf, also wenn wir jetzt sozusagen nach regulierenden Einheiten suchen, dann ist die Frage, okay, was ist denn die andere Seite? Ich wirf die Frage auf, die auch teilweise in der Diskussion online thematisiert wurde, was können wir denn als Individuum machen? So, jetzt hat man diese Figur gesehen in dem Film, die mehr oder weniger ihre Identität und ihre Erinnerung zerstreut hat in den Daten der anderen. Jetzt kann man da kategorisch draufschauen, sagen wir, dass jeder machen würde. Was wäre dann darüber? Ja, es gibt dieses großartige Buch von Helen Nissenbaum über Obfuscation, wo sozusagen ethische Aspekte des Versteckens von Signalen in Geräuschen diskutiert werden. Also Beispiel ist, was ich total faszinierend fand, der Craigslist Rubber hat in einem Overall mit einem Schweißoutfit einen Überfall begangen, aber hat gleichzeitig eine Stellenanzeige geschaltet, dass sich in der Umgebung dieses Überfalls ganz viele Leute als Klempner bewerben sollen. Das heißt, in dem Moment, wo er den Laden überfallen hat, waren unzählige Menschen im gleichen Outfit wie er unterwegs und er konnte ganz locker untertauchen. Und diese Idee von, man benutzt sozusagen das Umfeld als Noise, als Geräusch und versteckt etwas da drin, ist in der Tat eine Widerstandspraktik, die aber nicht funktioniert, wenn es alle machen würden. Das heißt, wenn alle den Algorithmus hätten von der Frau, dann wäre nicht mehr viel mit Erinnerung und Identität möglich. Das heißt, ich finde, es wirft die Frage auf, welche digitalen Modi wir haben oder ob es vielleicht gar nicht solche sind, die uns zur Verfügung stehen, um beispielsweise uns hier zu wehren. Es wurden schon einige Sachen andiskutiert vorhin, was es bedeutet, wenn ich einfach keine Werbung mehr angucke, aber trotzdem erzeuge ich Daten, die für andere wieder relevant sind.
Also um vielleicht das zu verbinden mit meiner Antwort auf diese Frage, also ich denke jetzt auch erstmal, dass der Staat jetzt nicht unbedingt der beste Regulator hier ist, weil zu langsam, politische Prozesse für solche Gesetze dauern zu lange, die digitale Welt wandelt sich unglaublich schnell, bis das durch irgendein Parlament ist es veraltet, praktisches Problem, grundsätzliches Problem. natürlich steht das Gespenst der Zensur dann auch immer im Raum. Ne? Also wenn der Staat irgendwo einschreitet, zu regulieren, Inhalte zu regulieren. Es geht jetzt nicht um Standards zu setzen für die Qualität von irgendwelchen Produkten, um die Bevölkerung zu schützen und so weiter. So, verweist das ganze Problem zurück auf, was Axel sagte, das Individuum. Gute Frage. Ja, also ich meine, es gibt ja verschiedene Antworten. Ich meine, der Film präsentiert natürlich auch in dieser fiktionalen Welt oder eine Möglichkeit, die nur in dieser fiktionalen Welt funktioniert und zu Recht auch nur für die wenigen. Es gab ja auch mal diesen Medienkünstler Hassan Elahi, der vor 10 Jahren ungefähr sehr, sehr stark oder auch nochmal im Post-Snowden-Diskurs sehr, sehr stark nochmal Öffentlichkeit bekommen hat. Das ist ein Medienwissenschaftler und jetzt auch Medienkünstler, der aufgrund seines Namens, der halt nicht angelsächsisch klingt, nach dem 11. September, also im Jahr 2001, mehrmals halt auf Flughäfen irgendwie zu Überprüfungen gebracht wurde, sehr, sehr ausgepresst wurde, so kann man das, glaube ich, nennen. Und der hat dann einfach eine Webseite gestartet und die ist, glaube ich, immer noch online. Ich war seit einigen Jahren offengestanden nicht mehr drauf, wo er einfach mit einem GPS-Tracker seinen Aufenthaltsort öffentlich gemacht hat und alle möglichen Fotos, also er hat behauptet, er würde quasi sowas machen, was diese Technologie in dem Film macht, so sein ganzes Leben, so ein Live-Log von seinem ganzen Leben da online präsentieren. Und ich meine, natürlich war das eher ein künstlerisches Projekt, aber seine Idee war, we are drowning them in data, also wir ersäufen die in den Daten. Ist natürlich... das wäre eine interessante Frage, wenn das wirklich jeder machen würde. Gut, dann müssen wir nicht mehr über Privatheit reden. Aber die Frage ist, ob dann die Supercomputer vielleicht doch mal an ihre Grenzen kommen würden, daraus noch irgendetwas zielgenau für sie Sinnvolles zu machen. Aber wie gesagt, ist ein künstlerischer Vorschlag. Find ich nicht uninteressant wahrscheinlich, aber jetzt auch für eine politische Praxis eher untauglich. Zuboff spricht in ihrem Text ja genau von diesem Determinismus, dass man schnell in die Falle tappt, zu sagen, es geht nicht, ich meine, es wird nicht mehr zurückgehen, das ist klar. Also, das Internet, diese Behauptung wage ich jetzt hier in aller Öffentlichkeit mal, wird erstmal nicht verschwinden. Bitte zitieren. Zuboff wendet sich ja in ihrem Essay, ich weiß nicht, ob Sie den gelesen haben, explizit dagegen, ist aber dann so fies und bricht danach ab. Also sie sagt noch, die digitale Welt, wie sie heute ist menschengemacht, es gibt keine Notwendigkeit, dass sie so ist. Sie hat natürlich Dynamiken, die jetzt im Laufen sind und die schwer zu brechen sind, aber sie wehrt sich sehr gegen diesen Determinismus. Sie endet mit diesem... wir haben es gesagt, empört euch Moment. Also, dass man sich, dass wir jetzt als Gesellschaft an einem Punkt sind, wo wir erstmal mit der ersten Welle, wo sich diese digitale Welt etabliert hat, konfrontiert sind. Wir haben das alle jetzt gelernt, wir haben jetzt mehr oder weniger verstanden, wie das läuft. Zuboff sagt, jetzt kommt aber dieser Moment, wo es wirklich anfängt, unsere Kultur zu verändern. Also wirklich Kultur in diesem, es gibt ja diese berühmte Definition von Raymond Williams, einem Kulturwissenschaftler, der mal gefragt wurde, was Kultur ist, und er meinte, a way of life. Also jetzt fängt es an, dass die digitale Welt auch wirklich fundamental verändert, wie wir leben. In allen Aspekten, wie wir konsumieren, ja klar, das haben wir im Überwachungskapitalismus natürlich ganz stark, aber auch wie wir kommunizieren, das Wie beinhaltet auch immer das Was, wie wir Diskurse führen, seien es politische Diskurse, seien es auch private Diskurse. Es ist gerade viel im Werden. Die Frage ist, kann es nur in eine Richtung gehen? Und da bleibt mir auch nichts anderes übrig als auf eine gesellschaftliche Debatte, weil der Einzelne wird es nicht lösen. Der Einzelne ist nur ein Teil von einem Ganzen, das hier in einen Diskurs treten kann, wie gesagt, ob der Staat immer der beste Regulator ist, weiß ich nicht, aber es gibt ja doch sowas wie die Zivilgesellschaft, den öffentlichen Raum und so weiter, auch wenn der sehr fragmentiert ist, und das hat auch sehr stark mit der digitalen Welt zu tun.
Wir kommen so langsam an die Endphase unserer Diskussion. Ich weiß, ist das genau deswegen, weil wir sind gerade bei einem Thema, was Axel nämlich eigentlich als Abschlussfrage sozusagen diskutieren wollte.
Wir stehen unten beim Bier gleich noch.
Genau, also wenn das okay ist, dann würde ich sagen, wir vertagen die Frage danach und geben jetzt sozusagen zu Axel zur Abschlussfrage, damit wir dann auch gleich den Kinosaal räumen können, damit das Kino wiederum eine nächste Vorstellung hat. Weil ansonsten müssen wir zwei Vorstellungen bezahlen und das Geld haben wir leider nicht.
Ja, die Frage wurde eigentlich schon angesprochen. Ich war froh, dass ich sie sozusagen nicht selber aufbringen muss. Es geht eigentlich darum, was machen wir denn jetzt? Also Zulow sagt irgendwie, entrüstet euch. Stefan Hessel hat vor 10 Jahren schon mal gesagt, empört euch. Dann fragt man sich immer so, wenn man das sieht, ja richtig, so, jetzt bin ich so richtig in Rage, das geht alles nicht, was mache ich jetzt? Also was sind die Formen sozusagen, in die wir gehen können? Da gibt es, glaube ich, eine ganze Bandbreite von künstlerischen Aktionen dazu, sozusagen, wo man sagen kann, über die verschiedenen Möglichkeiten, sozusagen Raum zu irritieren, kann man da ein Statement abgeben. Man kann sicherlich auch eine andere IT bauen. Man kann sozusagen andere Wege finden, digitale Infrastrukturen zu bauen. Aber ich frage mal in den Saal hinein, wo so viele Menschen da sind, die in Zukunft Städte planen werden, die in verschiedensten Bereichen Ingenieure, Ingenieurinnen werden und die vielleicht aber auch hier schon auf ein Leben zurückblicken, wo sie einfach schon Dinge geschaffen haben. Was kommt denn nach dem Entrüstet euch? Was machen wir jetzt? Geht es darum, eine Rolle zu finden in dieser sich verändernden Welt und dann zu sagen, das ist die Rolle, mit der ich gut leben kann, sie ist nicht angepasst, sie ist auch nicht widerständisch? Oder geht es um Widerstand? Was denkt ihr? Was wollt ihr gestalten oder wie würdet ihr darauf reagieren? Gerne jetzt oder auch beim Bier noch darunter. Aber ich würde mich freuen, wenn es dazu Fantasien gibt dazu.
Hat jemand total das Utopia in der Tasche, das er jetzt rauszaubern möchte?
Bei der ganzen Überwachung stelle ich mir die Frage der Datensouveränität. Ja, also Amazon greift meine Daten ab, Facebook, wo immer ich auch surfe und was ich mache digital. Aber wenn so Entscheidungen getroffen werden, wo Daten zusammengeführt werden und ich nicht mehr Herr darüber bin, wer das zu sehen bekommt. Das ist eine Frage, die ich mir stelle und die sehr wichtig ist. Für mich in der Zukunft.
So, wir hätten noch Zeit für einen irgendwie Hinweis. Hat jemand noch einen super heißen Tipp, wie man seine Datenhoheit behält, sich nicht überwachen lässt? Laufen Sie alle demnächst mit Steinen im Schuh rum, damit Sie nicht erkannt werden. Irgendein Tipp? Möchte noch jemand?
Was für ein Gang das ist.
Ja, da vorne.
Ja, ich würde gerne noch auf zwei Dinge eingehen. Das eine ist jetzt die Tatsache, dass wir ja oft gar nicht mehr wissen, welche Daten wir produzieren. Also dass es gar nicht mehr so ist, dass ich bei Facebook irgendwas reinstelle und dann weiß, das lesen jetzt alle, sondern dass die meisten Daten heutzutage ja automatisiert erfasst werden. Insofern, Datensouveränität möchte ich in Frage stellen, ob das überhaupt denkbar ist. Und das andere ist, wirklich sich auch selber zu reflektieren und zu fragen, warum gebe ich das so viel über mich preis? Wir hatten vorhin das Beispiel, dass man auch allein auf dem Klo sitzen kann und da eben unüberwacht ist. Ich glaube, der Schlüssel liegt tatsächlich darin, dass wir soziale Wesen sind und dass wir uns in einer gewissen Weise auch exhibitionistisch verhalten wollen und natürlich auch Dinge teilen wollen.
Was natürlich auch völlig okay ist, wenn man sich bewusst ist, was man da tut. Und das meine ich jetzt gar nicht in irgendeiner negativen Art und Weise. Also mit Datensouveränität, ich denke, da kann heutzutage nicht mehr gemeint sein, dass man alle Daten, und das sind über die Frage, was ist denn ein Datum, bei einem bleiben kann. Aber man muss einfach bewusst machen, was man tut, wenn man Facebook nutzt. Und wenn man damit auch kann, es ist ja nichts Schlimmes, wenn man sagt, okay, ja, dann sollen die das wissen, dann sollen die halt das abgreifen, ich weiß nicht genau was. Hin und wieder kommt mal irgendwie in der Öffentlichkeit. Ja, das souveräne Moment liegt da, dass man sagt, okay, ich wähle das.
Ich glaube, wir haben, also wenn ich das so sage, irgendwie, wir haben so zwei Momente. Auf der einen Seite hoffen wir darauf, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle seitens der Leute bekommen, die das in der Hand haben. Auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein irgendwie in uns allen geschaffen. Vielleicht hat der Film ein bisschen anders dazu geboten. Axel, hast du noch Abschlussworte? Ansonsten würde ich von meiner Warte aus sagen, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen zu Social Media. Ich denke, das wird ähnlich interessant werden.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unseren beiden Gästen, Nils Zurawski und Florian Zappel. Vielen Dank.
Das waren die Berichte aus Panoptopia. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.